Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Welche Transformationsprozesse durchläuft derzeit der Handelssektor? Das habe ich Christoph Werner gefragt, Vorsitzender der Geschäftsführung von DM, der größten Drogeriemarktkette Europas. DM steigt derzeit sowohl in den Handel mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten als auch Leistungen der Gesundheitsprävention ein, wie Haut-, Blut- und Augenuntersuchungen. Für Werner lassen sich damit sowohl die Wünsche der jüngeren Generation erfüllen, als auch Antworten auf die alternde Gesellschaft geben.
Und deswegen sehen wir, dass die Bedürfnisse der Kunden sich verändern. Und dann ist unsere Frage, die uns beschäftigt als Drogeriemarkt, was bedeutet das für uns, wenn wir weiterhin nah bei den Menschen sein wollen, im Hinblick auf unser Sortiments- und Dienstleistungsangebot? Und da sehen wir einfach, jetzt ganz konkret auf Ihre Frage, dass im Gesundheitsbereich das Bedürfnis nach Prävention und Beschäftigung mit Gesundheit wesentlich größer geworden ist bei den Menschen. Auch gerade bei den jüngeren Menschen, die Wearables tragen, die einfach auch sich die Frage stellen von Longevity, ja, so wie gelingt es mir, der Endlichkeit etwas zu entkommen, beziehungsweise wenn ich ihr nicht entkommen kann, aber einen Lebensabend zu genießen, der so ist, dass ich ihn in großer Autonomie bei guter physischer und psychischer Fitness selbst gestalten kann.
Lieber Herr Werner, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Genauer gesagt, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf im Dialogikum. Das ist Ihre, sagen wir, Hauptverwaltung in Karlsruhe. Auch architektonisch ein besonders interessanter Bau, der wahrscheinlich auch für Transformation steht, über die wir heute sprechen wollen. Es geht in dem Podcast ja immer um wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Und heute möchte ich gerne mit Ihnen über die Herausforderungen für den Handel sprechen. Und ich stelle mal eine total einfache Frage, nämlich DM ist Deutschlands beliebtester Drogeriemarkt. Wie wird man das?
Ja, also zunächst mal herzlich willkommen hier in Karlsruhe im Dialogikum. Herr Paul, schön, dass Sie da sind. Und auf Ihre Frage, wie wird man beliebtester Drogeriemarkt? Also das kann man ja nicht erzwingen, sondern das geschieht. Und jetzt können wir im Rückblick uns fragen, was hat uns dorthin gebracht? Und ich glaube und wir glauben, dass es vor allem durch unsere konsequente Kundenorientierung uns gelungen ist. Mhm. Das sieht man schon in unserem Claim. Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Da haben wir das ja schon vor vielen Jahren mal so ausformuliert, was durchaus ein kühner Anspruch war. Aber wir haben das wirklich uns bemüht, ernst zu nehmen in der Art und Weise, wie wir unseren Auftritt, wie wir unser Sortiment gestalten. Aber, und ich glaube, das ist wichtig, auch im Hinblick auf die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten hier.
Bei also die Kunden. Menschen.
Die Menschen, genau. Also man darf nicht, ich muss mal so sagen, was ich manchmal beobachte, ist, dass in den Grundsätzen von Unternehmen sehr, sehr wertschätzend und hochachtungsvoll von den Kunden gesprochen wird. Aber intern geht es dann sehr, sehr despotisch zu. Mhm. Und das merkt man als Kunde dann auch in der Art und Weise, wie die Leistung erbracht wird. Und ich glaube, wenn es gelingt, dass man diese Menschenorientierung eben nicht nur im Hinblick auf die Kundinnen und Kunden versucht zu beherzigen, sondern auch in der Art, wie die Zusammenarbeit gestaltet wird, dann führt es zum einen dazu, dass das Unternehmen sehr, sehr unternehmerisch wird, weil die einzelnen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sich sehr unternehmerisch in ihre Aufgabe stellen. Aber dass auch der zahlende Kunde einfach merkt, dass die Leistung, die ihm angeboten wird, in sich stimmig ist und ihn in gewisser Weise berührt, also eine emotionale Nähe schafft. Und es führt dann dazu, dass man eine Resonanz hat, wie wir das Glück haben, sie zu erfahren über die letzten Jahre.
Und obwohl Sie schon diese Marktposition haben, Sie sind in der europäischen Spitze, steigen Sie jetzt auch ein in den Apothekenmarkt, zunächst für OTC-Präparate, also nicht verschreibungspflichtige Medikamente, vielleicht später auch rezeptpflichtige. Was motiviert Sie dazu?
Es ist unsere Kundenorientierung einfach. Also wir schauen immer in den Markt hinein und überlegen uns, was sind die Themen, die Menschen beschäftigen? Was sind die Veränderungen, die wir sehen? Und wie können wir darauf reagieren in den Angeboten, die wir machen? Und das ist ja einfach ein Fakt, dass Menschen sich verändern in ihren Bedürfnissen aufgrund der Werturteile, die sie treffen, aber auch aufgrund der Rahmenbedingungen, in denen sie sich bewegen. Und da ist viel in Bewegung in Deutschland zurzeit. Und deswegen sehen wir, dass die Bedürfnisse der Kunden sich verändern. Und dann ist unsere Frage, die uns beschäftigt als Drogeriemarkt, was bedeutet das für uns, wenn wir weiterhin nah bei den Menschen sein wollen, im Hinblick auf unser Sortiments- und Dienstleistungsangebot? Und da sehen wir einfach, jetzt ganz konkret auf Ihre Frage, dass im Gesundheitsbereich das Bedürfnis nach Prävention und Beschäftigung mit Gesundheit wesentlich größer geworden ist bei den Menschen. Auch gerade bei den jüngeren Menschen, die Wearables tragen, die einfach auch sich die Frage stellen von Longevity, ja, also wie gelingt es mir, der Endlichkeit etwas zu entkommen, beziehungsweise wenn ich ihr nicht entkommen kann, aber einen Lebensabend zu genießen, der so ist, dass ich ihn in großer Autonomie bei guter physischer und psychischer Fitness selbst gestalten kann. Und das geht schon früh los, da kommt auch eben Longevity.
Je früher, desto besser.
Führt dazu, dass man da eine ganze Menge Erkenntnisse jetzt hat. Und deswegen müssen wir uns auch fragen, wie wir in unserem Gesundheitsangebot uns so weiterentwickeln können, dass wir weiterhin für viele Menschen in Deutschland die erste Adresse bleiben.
Diese Dienstleistungen gibt es ja bereits, nur woanders. Wenn Sie das jetzt anbieten, müssten Sie einen Weg finden, das besser zu machen. Anders, aber auch besser zu machen als andere. Wie gelingt Ihnen das? Es ging ja schon ein bisschen durch die Presse, und das meinen Sie ja wahrscheinlich auch mit Prävention, dass man Augenuntersuchungen, Blutuntersuchungen, Hautuntersuchungen, sowas machen lassen kann.
Ja.
Geht das besser als beim Arzt?
Es kommt jetzt darauf an, was für den einzelnen Menschen wichtig ist. Also wenn zum Beispiel es wichtig ist, dass ich das möglichst schnell machen kann und nicht lange auf einen Termin warten muss, dann würde ich sagen, eindeutig ja. Weil bei uns ist das niederschwellig. Das sind ein paar Pilotmärkte, wo wir das machen, also auch gerade für die Hörerschaft hier.
Noch, oder?
Ja, also ein Pilot hat den Sinn, um mal zu überlegen, um mal zu beobachten, auch die Überlegungen, die wir angestellt haben, auch in der Realität, die positive Resonanz haben, die wir erhoffen. Macht mal einen Pilot. Also deswegen auf der DM-Website kann man nachgucken, welches diese DM-Märkte auch sind. Aber es wird man nicht in jedem DM-Markt derzeit finden. Aber die Überlegung ist es eben so zu machen, dass für die Kunden attraktiv ist. So, und da gibt es mehrere Dimensionen. Das eine ist, wie niederschwellig ist es? Wie viel kostet es? Was ist auch das tatsächliche Erlebnis, was ich dabei habe? Wie viel Zeit muss ich mitbringen, um das dann auch zu machen? Und da werden wir jetzt sehen, wie die Resonanz der Kunden ist. Wir versprechen uns davon, dass es viele Kunden überzeugen wird. Und dann können wir den nächsten Schritt gehen. Das ist der eine Gesichtspunkt. Der andere Gesichtspunkt ist aber auch, dass wir so ein bisschen in die Zukunft schauen sollten. Was sind so die Tendenzen, die wir sehen? Und was wir ja sehen, ist eine alternde Bevölkerung und damit natürlich eine Bevölkerung, die mehr Gesundheitsdienstleistungen und Leistungen wird in Anspruch nehmen müssen, in Summe. Und wir sehen gleichzeitig, dass gerade im medizinischen Bereich es zunehmend Engpässe gibt, weil viele der Ärzte auch in Ruhestand gehen werden. Es sind ja viele Babyboomer noch unter den Ärzten. Und da werden sehr, sehr viele in den Ruhestand gehen. Und wir sehen, dass die Ärzte, die nachkommen, einfach zahlenmäßig weniger sind, aber auch oft in Teilzeit arbeiten wollen. Das heißt also auch im Hinblick auf die Kapazität, die damit in den Markt kommt, ist nicht das Gleiche sein wird wie die Kapazität, die von den Menschen, die in den Ruhestand gehen, aus dem Markt genommen werden. Also da wird es Herausforderungen geben und damit werden auch Angebote außerhalb der bisherigen Strukturen an Bedeutung gewinnen. Und da ist uns einfach wichtig, frühzeitig uns damit zu beschäftigen, damit, wenn es dann wirklich relevant wird, wir hoffentlich gut aufgestellt sein werden.
Sind diese Angebote gegen Entgelt?
Ja.
Und haben Sie schon eine ungefähre Vorstellung von der Treffgenauigkeit der Analysen?
Also dafür betreiben wir
im Vergleich zu einer ärztlichen Untersuchung, können Sie noch nicht sagen.
Ach so, Sie meinen jetzt im Hinblick auf die
was jetzt Hautdiagnose an.
Genau. Ja, also da arbeiten wir mit Spezialisten zusammen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt selbst dann sagen wir mal das Blut analysieren, ja? Sondern da arbeiten wir mit Partnerdienstleistern zusammen, die das auf unserer Fläche dann anbieten, aber dann im direkten Austausch mit denjenigen, die diese Tests, also diese Probenentnahmen, wenn wir dicht haben, denen dann auch die Rückmeldung geben, und zwar außerhalb des Kanals von DM-Drogeriemarkt. Mhm. Also uns geht es jetzt darum, dass wir einfach den Menschen, die einen DM-Drogeriemarkt aufsuchen, etwas anbieten, was für sie attraktiv ist, und sagen, ja, das stiftet für mich einen Nutzen, und dafür dann mit einem Partner zusammenarbeiten, der da die Expertise auch hat, auch die medizinische Ausbildung hat, damit dann das, was der Kunde dann als Leistung auch bekommt, so ist, dass es ihn begeistert und auf keinen Fall enttäuscht.
Und zusätzlich zu diesen Präventionsangeboten gibt es eben auch diese eben schon mal angesprochenen nicht verschreibungspflichtigen und später vielleicht auch rezeptpflichtigen Medikamente?
Ja, das ist nochmal eine andere Dimension, ein Markt, der sehr reguliert ist.
Ja.
Der Hintergrund dort ist, dass wir einfach sehen, dass das Einkaufsverhalten der Menschen sich verändert.
Ja.
Also die sogenannten Digital Natives und die danach, also aus dieser Millennium-Generation, die danach kommt, sind eben mit einem ganzen anderen Einkaufsverhalten auch jetzt zunehmend Kaufkraft gewinnt, die eben vor allem im Internet auch unterwegs sind, Onlinehandel wesentlich ist, sich auch informieren im Internet, um danach zum Teil auch stationär einzukaufen. Da sehen wir einfach, dass da das Einkaufsverhalten sich verändert. Und durch die regulatorischen Rahmenbedingungen, die wir in Deutschland haben, können wir als DM derzeit nicht das anbieten, was diese Menschen auch tatsächlich suchen. Jetzt kann man sagen, in einem stationären Geschäft ist es so, da ist eine Apotheke, wenn man da hingeht, das ist ein ganz anderes Einkaufserlebnis. Sieht anders aus, riecht anders, die Menschen, mit denen man da zu tun hat, die hinterm Tresen stehen. Ja, also das ist ein wirklich anderes Einkaufserlebnis.
Yeah.
Gleichzeitig gibt es aber auch Online-Apotheken. Yeah. Und wenn ich jetzt in eine Online-Apotheke gehe oder ob ich auf dm.de gehe, das unterscheidet sich nicht mehr so eindeutig, wie man das aus dem stationären Geschäft kennt. Und wenn jetzt zunehmend junge Menschen auch online sich in diesem Kategoriebereich bewegen, da müssen wir schon schauen, dass wir in unserem Online-Auftritt auch was anbieten können, dass die Kunden weiterhin sagen, ja, DM ist da ein, wie wir es nennen, kompetenter Anbieter.
Mhm.
Und deswegen unser Schritt zu sagen, wir müssen unsere Sortimentskompetenz da ausweiten. Und technisch geht es nur, indem man eine Online-Apotheke gründet, die eben dann auf DM.de, so wie es rechtlich gefordert ist, auch das Sortimentsangebot dem Kunden darbieten kann.
Mhm. Wie entwickeln sich denn in Ihrer Perspektive die Umsatzgewichte von stationärem und Online-Vertrieb? Also ist es so, dass vor allen Dingen das Wachstum im Online-Bereich spielt oder haben Sie auch im stationären Bereich noch Wachstum?
Ja, wir haben das Glück, dass wir eine gute Entwicklung im Unternehmen haben,
ja.
Sowohl im Online-Bereich als auch im stationären Bereich. Und jetzt immer die Frage, wenn wir über Wachstum, was ist das stärkere Wachstum, was schauen wir an? Schauen wir uns das Prozentuale an? Da macht es natürlich, ist die Basis Klar. entscheidend. Ne? Und da schauen wir uns das absolute Wachstum an. Und da können wir im Moment sehen, dass wir im prozentualen Wachstum sind wir online stärker, aber im absoluten Wachstum sind wir weiterhin stationär stärker.
Also es gibt auch keine Kannibalisierung, die Sie feststellen, dass man sagt, das eine gräbt dem anderen so perspektivisch das Wasser ab?
Also was wir beobachten, ist das, was wir als Omnichannel Retailing bezeichnen. Und wir glauben, dass es auch die Zukunft sein wird für die Kategorien, in denen wir unterwegs sind. Das heißt, dass der Kunde so einkauft, wie es ins Leben passt. Das heißt, manchmal informiert er sich online und kauft dann stationär. Manchmal informiert er sich online und kauft online. Manchmal informiert er sich stationär und bestellt es dann online. Und manchmal informiert er sich stationär und kauft stationär. Ja, und das jetzt vielleicht auch noch je nach Wochentag unterschiedlich.
Also ganz viele Angebote, die eben die unterschiedlichen Bedarfe der jeweiligen Kunden auch treffen sollen.
Immer so, wie es ins Leben passt. Deswegen kann man bei dem Drogeriemarkt eben stationär kaufen. Man kann auch eine Express-Abholung kann man bestellen. Nach 2 Stunden kann man das abholen in einem DM-Markt. Man kann es sich aber auch nach Hause schicken lassen. Mhm. Da geht es nicht ganz so schnell, weil es halt über den DHL-Dienstleister oder über Hermes laufen muss. Man kann es sich auch nach Hause liefern lassen in manchen Städten. Das ist die sogenannte Express-Lieferung. Das geht auch am selben Tag noch abends zu gewissen Zeiten. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und was wir halt einfach erleben, ist, dass Kunden sich mal so entscheiden, je nachdem, wie halt gerade die Situation ist. Und diesen reinen Online-Kunden mag es auch geben,
ja.
Ist aber nicht der überwiegende Teil. Und den reinen stationären Kunden, den gibt es auch noch. Aber perspektivisch wird dieser reine stationäre Kunde eher weniger werden, weil auch die so einkaufen wollen, wie es ins Leben passt. Deswegen glauben wir, dass Online und Offline eine starke Ergänzung ist. Wir sehen aber natürlich auch, dass in den Sortimentsanteiligkeiten es so einen Unterschied macht, ob ich jetzt im stationären Geschäft bin oder im Online-Geschäft bin. Also beispielsweise Baby, die ganze Kategorie Baby, hat eine wesentlich höhere Bedeutung im Online-Bereich, was aber auch daran liegt, dass natürlich jetzt Menschen, die kleine Kinder noch zu versorgen haben, in ihrem Aktionsradius mal wesentlich eingeschränkter sind als die Single.
Interessant, ja. In manchen Innenstädten haben wir eine, was die Verfügbarkeit und die Anmutung der Geschäfte angeht, problematische Situation. Spricht das eigentlich dafür, gerade deshalb auch in die Innenstädte reinzugehen oder lieber andere Standorte zu suchen beziehungsweise dann eben doch in den Online-Vertrieb zu investieren?
Ja, also unsere Überzeugung ist, dass wir immer da sein müssen, wo der Kunde sein möchte. Mhm. Ja. Jetzt ist es natürlich schon so, dass Angebot manchmal auch Nachfrage hilft zu befeuern. Ja. Aber das hat auch Grenzen. Also man kann Menschen nicht zwingen, etwas zu tun, was sie nicht eigentlich wollen. Das heißt, wenn es jetzt um Standorte geht, stationäre Standorte, muss das immer sehr vor Ort entschieden werden. Es gibt also Städte, die weiterhin eine sehr, sehr gute Entwicklung haben. Es gibt aber auch Städte, da sterben die Innenstädte im Hinblick auf den stationären Einzelhandel aus. Und dann wird was anderes passieren. Und es hängt sehr ab von den, ja auch letzten Endes von den Verwaltungen vor Ort, welche Innenstadtkonzepte die haben, was die auch wollen. Es gibt ja durchaus auch Verantwortliche in der kommunalen Politik, die wollen das gar nicht mehr so, dass die Innenstädte angefahren werden auch, sondern wollen das auch ganz bewusst verändern. Das ist Ausdruck des politischen Willens der Menschen vor Ort, die diese Repräsentanten gewählt haben. Absolut in Ordnung. Aber wir als Einzelhändler müssen da drauf gucken und müssen uns dann fragen, ist es sinnvoll, jetzt dann in die Innenstadt zu gehen? Werden wir da für die Kunden von unserem Standort her so attraktiv sein, dass auch ausreichend zu uns kommen, damit wir den wirtschaftlich betreiben können? Oder wird es eher auf der grünen Wiese sein oder in eurem Einkaufszentrum? Und in Leinen ist ja sowieso verfügbar.
Insofern kann es aber auch hier anders sein als dort.
Absolut.
Je nachdem, wie die räumliche Situation ist. Ja,
Einzelhandel ist immer sehr, sehr lokal.
Mhm. Testen Sie, so wie die Konkurrenz auch, Märkte ohne Kassenpersonal? Nicht zuletzt deshalb, weil es auch vielleicht für Sie schwierig ist, Mitarbeitende zu finden?
In Ausreichend? Ja, also, gerade was jetzt Checkout anbelangt, wie das so im Lingo des Einzelhandels heißt, gibt es ja unterschiedliche Konzepte. Ne? Da gibt es die sogenannte Bedienerkasse. Das ist also eine Kasse, wo eine Kollegin oder ein Kollege von DM dann sitzt und abkassiert. Dann gibt es SB-Kassen. Das sind dann diese Terminals, wo man selbst über den Scanner zieht und danach in der Regel mit Karte bezahlt. Bei DM geht es auch nur mit Karte. Es gibt auch Einzelhändler, da kann man auch noch mit Bargeld bezahlen, mit den entsprechenden Automaten. Und dann gibt es einzelne Einzelhändler, die experimentieren auch mit sogenannten Pick and Go. Also das sind dann Konzepte, wo man eben gar nicht mehr an einem Kassenterminal vorbeigehen muss, sondern wo man die Ware im Prinzip einstecken kann.
Das gibt es in den USA ja auch schon.
Ja, ja, und die Rewe hat auch Testen in Deutschland, wo man dann einfach rausgehen kann. Also im Prinzip sozusagen, was sonst ein Laden, das Verhalten eines Ladendiebes wäre, ja. Im Hinblick auf, wie er die Ware sozusagen verstaut am Körper.
Aber so wie in den Parkhäusern. Das Parkhaus erkennt ihr Autokennzeichen. Sie können auch einfach rausfahren und dann über die Software wird die Parkgebühr abgebucht.
Ist natürlich ein bisschen einfacher beim Parkhaus, weil da tue ich nur eine Leistung einkaufen.
Ja, ist klar.
Die kann man sehr, sehr gut überwachen, Fahrt und Ausfahrt. Im Einzelhandel ist es ein bisschen schwieriger. Deswegen ist auch gerade dieses Pick and Go noch nichts, was voll skalierungsfähig ist. Auch ein Anbieter wie Amazon, der in Amerika ja auch stationäre Geschäfte betreibt, hat es nicht so in die Ausrollung gebracht, wie es doch eigentlich man als naheliegend erwartet hätte. Das liegt einfach an den technischen Herausforderungen, die das Ganze noch hat, auch im Hinblick auf Rechenleistung, die es braucht. Weil natürlich, wenn das nicht funktioniert, ist ja nicht nur, dass die Kunden Ware raustragen, für die sie nicht bezahlen und ich ein Problem in meiner Wirtschaftlichkeit bekomme, sondern die ganze Warenwirtschaft funktioniert auch nicht mehr, weil meine Bestände nicht mehr stimmen.
Mhm.
Ja, insofern, das muss wirklich gut funktionieren. Deswegen bei DM Drogeriemarkt gibt es im Prinzip zwei Arten von Checkout im stationären Geschäft. Das ist einmal die Bedienerkasse und dann gibt es die SB-Terminals, die eben von Kunden dann selbst bedient werden. Beides funktioniert weiterhin sehr, sehr gut, wird auch gut akzeptiert, sowohl von den Kolleginnen und Kollegen in den DM-Märkten als auch von den Kundinnen und Kunden. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie groß der Einkauf ist. Je größer der Einkauf, umso beschwerlicher wird es an der SB-Kasse. Je kleiner der Einkauf, umso leichter geht es. Das kann man, glaube ich, selbst auch erleben. Es wird aber auch sehr von den Kolleginnen und Kollegen in den DM-Märkten geschätzt, weil gerade wenn es solche Stoßzeiten gibt, also Wenn plötzlich mal viele Kunden kommen, ja, und dann ist es manchmal schneller, wenn die Kunden dann an eine SB-Kasse gehen, wie wenn man erst einen Kollegen oder eine Kollegin rufen muss, bis sie dann an der Kasse ist und dann hat sich die Schlange zum Teil wieder aufgelöst. Also es ist auch für den Durchlauf dann eine große Erleichterung für das gesamte Team vor Ort.
Rechenleistung haben Sie schon angeschnitten. Ich wollte nach der KI fragen. Es ist heute ja ein ganz genereller Transformationstreiber in allen Branchen. Welche Möglichkeiten sehen Sie mit KI speziell noch die Datenbestände in der MeinDM-App anders, intelligenter auswerten zu können als bisher?
Ja, da ist zweifelsohne ein großes Potenzial. Dass es einfach gelingt, dass wir in dem, was wir den Kunden anbieten, relevanter werden. Und das ist ja das große Ziel, ne? Wenn wir eine DM-App gestalten, im Hinblick auf das, was der Kunde sieht, dass es so ist, dass sie die Wahrnehmung haben, ja, das interessiert mich auch. Und es gelingt natürlich umso besser, ich den Kunden verstehe. Und ich glaube, wenn man das mal so historisch sieht, war das ja früher so, da hat der Einzelhändler seinen Kunden gekannt.
Ja, der kleine Einzelhandel.
Ja, waren ja alle klein.
Ja,
in der Tendenz. Der filialisierte Einzelhandel war ja noch nicht so das prägende, der prägende Vertrieb. Ja. Ich bin Jahrgang 72. Ich kann mich erinnern, als ich klein war, also noch Kindergartenalter, wenn ich mit meiner Mutter einkaufen gegangen bin, da waren wir bei kleinen Einzelhändlern oft. Ja. Und die kannten meine Mutter. Ja. Und dann da hat der Milchmann in diesem Molkereigeschäft, hat er dann das ins Auto getragen. Ne? Und einmal habe ich eine Situation, kann mich erleben, bei meinem kleinen Einzelhändler und meine Mutter stand im Halteverbot direkt vor dem Laden und dann kam eine Politesse, wie man da gesagt hat, ne, die da aufgeschrieben hat und dann hat er ihr einen Sprudelkasten reingestellt, um zu zeigen, ja, die hat hier wirklich schwere Last und dann wurde kein Strafzettel ausgegeben. Also da hat der Einzelhändler den Kunden unmittelbar gekannt und konnte auf ihn eingehen. Das ist im filialisierten Mass-Market-Geschäft, SB-Mass-Market-Geschäft, so überhaupt nicht mehr möglich, wie das früher möglich war. Allerdings, was heute möglich ist, ist eben über die künstliche Intelligenz, über die lernenden Systeme, über die Auswertung der Daten, trotzdem den Kunden so zu verstehen, dass man antizipieren kann, wo seine Interessen liegen. Und entsprechend kann ich dann ihm Informationen zur Verfügung stellen. Also so gesehen kommen wir
zurück. Geht ja zurück,
allerdings mit anderen Mitteln. Mit anderen Mitteln. Und da, glaube ich, ist künstliche Intelligenz ein echter Hebel.
Ich habe schon gesagt, Sie sind der Größte in Europa, was die internationale Präsenz angeht. Haben Sie im Ausland ein anderes Sortiment als in Deutschland oder machen gezielt Dinge anders als hierzulande?
Ja, also Sortiment muss sich immer an den lokalen Bedürfnissen ausrichten. Und die sind in anderen Ländern anders, weil es auch andere Anbieter gibt und damit die Kundenbedürfnisse sich unterscheiden. Deswegen findet die Sortimentsgestaltung in den einzelnen Ländern statt.
Also so ein Beispiel, dass Sie sagen, in einem Land haben wir Produkte, das ist ganz anders als in Deutschland?
Ganz anders. Also es sind immer noch Drogeriemärkte.
Ja, also, aber das Sortiment ist ja groß.
Ja, aber zum Beispiel in Österreich gibt es Red Bull. Ja, gibt es in Deutschland jetzt nicht. Aber in Österreich ist es ein Nationalgetränk und das Team vor Ort hat sich entschieden, Red Bull einzulisten. Ob ich das jetzt auch so entschieden hätte, sei mal dahingestellt. Aber deswegen sind es ja die österreichischen Kollegen vor Ort, die das beurteilen können. Also da kann man jetzt sagen, das ist jetzt mal so ein Unterschied. Ansonsten, was man in den einzelnen DM-Märkten allerdings auch vorfindet, sind dann die DM-Marken. Allerdings auch dort wird von dem lokalen Team entschieden, welche DM-Marken, also welche SKUs im Einzelnen auch da tatsächlich ins Sortiment reinkommen. Und da gibt es auch keine Vorgaben jetzt hier aus Karlsruhe, was da rein muss und was nicht. Also gibt es keine Muss- und Kann-Listung, sondern das wird wirklich vor Ort gemacht. Und ich halte das auch deswegen für wichtig, weil letzten Endes hat es auch was mit Verantwortungsübernahme zu tun. Also wenn es ein Anliegen ist, dass die Teams vor Ort die Geschäfte von DM so führen, gestalten und weiterentwickeln, dass wir nah bei den Kundinnen und Kunden sind und deswegen eine gute Entwicklung haben, dann gelingt es natürlich nicht, wenn wir permanent reinfummeln und denen sagen, wie sie ihr Geschäft betreiben sollen. Da muss ich wirklich sagen, ja, dann habt ihr auch eure Freiheiten und habt keine Listungsverpflichtung zu gewissen Artikeln. Und dann werden wir ja sehen, ob das erfolgreich ist. Und dann werden die auch entsprechende Maßnahmen ergreifen, um erfolgreich zu sein. Und sich nicht stellen und sagen, ja, ich hätte das ja auch nicht gemacht, aber sie wollten das ja so.
Ja. Nachhaltigkeit stellen Sie sehr stark auch in der Öffentlichkeit heraus. Können Sie so bitte 2, 3 wichtige Meilensteine für das Thema Nachhaltigkeit bei DM benennen und vielleicht auch, woran Sie perspektivisch denken?
Ja, also jetzt die Frage, welche Nachhaltigkeit meinen wir? Ne? Also wenn wir mal die ökologische Nachhaltigkeit nehmen.
Ja. Erstmal.
Ja, also ich glaube, das sind immer die Momente, wo es einfach möglich war, mal einen größeren Schritt zu gehen. Also ich, wenn ich mal so zurückdenke, die Entscheidung auf Bio-Sortimente zu setzen im Lebensmittelbereich. Das war eine Entscheidung, die schon in den 80er Jahren getroffen wurde und dann nochmal verstärkt, als wir mit DM Bio gestartet sind 2014 und dann auch ein entsprechendes Team hier aufgebaut haben, die da wirklich eine tolle Leistung auch generieren. Das sehen wir auch in der Kundenresonanz. Das andere Mal war, als wir kurz nach Fukushima damals uns entschieden haben, auf grünen Strom umzustellen. Mhm. Das war damals eine Entscheidung, die wir sehr schnell getroffen haben, einfach aus der ja auch emotionalen Betroffenheit, als damals da die Reaktoren sind jetzt, glaube ich, ein oder zwei sind explodiert damals. Ne? Das andere würde ich sagen, unser neues DM-Ladenbild, was wir gerade ausrollen, was wir jetzt entwickelt haben, wirklich auch unter dem Gesichtspunkt von Rezyklierfähigkeit der eingesetzten Materialien, aber auch, was ist in diesen Materialien drin, im Hinblick auf ein zweites Leben. Ja? Und das sind dann solche Dinge, die dann wirklich auch in die Skalierung gehen. Und die machen dann einen Unterschied.
Mhm. Es gab zwischenzeitlich mal Vorwürfe des Greenwashings. Mhm. In der Werbung tauchte mal der Begriff klimaneutral auf, der aber auch untersagt wurde. Wie stehen Sie heute zu den Vorwürfen?
Also ich denke, die Vorwürfe waren sehr, sehr polemisch, würde ich mal sagen. Sie waren polemisch. Es ging ja, das klimaneutral war gar nicht so sehr das Thema gewesen, weil das war eigentlich schon durch zu dem Zeitpunkt. Es ging vor allem auch um das Thema umweltneutral. Mhm. Und das Problem, was ich da gesehen habe, ist, dass bei denjenigen, die das betrieben haben und uns dann auch abgemahnt haben und wir haben das nicht akzeptiert, deswegen ging es dann auch vor Gericht, wie das halt so der Rechtsweg ist und wir haben Prozesse da auch verloren, ist halt einfach, dass es letzten Endes nicht darum ging, neue Wege mal auszuprobieren, damit wir auch wirklich in Fragen der ökologischen Nachhaltigkeit weiterkommen, sondern dass ein sehr, sehr enger bestehender rechtlicher Anspruch dran gelegt wurde, der nicht den Raum gegeben hat, mal neue Wege auszuprobieren. Und das Problem, was wir ja haben, ist, wenn wir mal neue Konzepte ausprobieren wollen, die im Hinblick auf den Fußabdruck besser sein können, dass wir das natürlich ausloben müssen, damit auch der Preisunterschied, der sich ja dann doch in den Produkten niederschlägt, auch für die Kunden einordnbar ist. Und wenn wir jetzt aufgrund einer engen Auslegung der bestehenden Rechte, der bestehenden Gesetze oder Rechtsprechung dazu kommen, dass wir gar keine neuen Wege mehr gehen können, dann geht die Innovation aus diesem Markt raus. Mhm. Und die Idee, die wir hatten, gerade bei dem Thema Umweltneutralität, ist, dass wir gesagt haben, also jetzt nehmen wir mal die fünf Faktoren, die wesentlichen sind. So, jetzt kann ich natürlich mal sagen, ja, Sie sagen umweltneutral, aber es gibt doch mehr als fünf, also dürfen Sie das nicht sagen. Ne? Wenn ich jetzt aber sage, diese fünf sind die wesentlichen, so, also dürfen Sie schon mal nicht sagen. Also, weil ist Greenwashing, wenn man das sagt. So, also auf der Ebene hat sich das bewegt und damit mussten wir dann da einen Rückzieher machen. Wir gehen den Weg weiter, dass wir versuchen, da weiterzukommen. Aber da wird es natürlich betriebswirtschaftlich dann auch schwierig. Mhm. Ja, und wenn wir einfach diesen Maßstab anlegen und letzten Endes auch sehen, dass die Organisationen, die dann einen da abmahnen, letzten Endes das zur Profilierung nutzen und nicht, um jetzt in Umweltsachen wirklich weiterzukommen, weil konstruktive Vorschläge von diesen Organisationen sind ja auch nicht gekommen, da waren sie auch nicht bereit zu. Ja, ja, dann ist das für mich ja recht durchsichtig und deswegen finde ich dieses Greenwashing-Argument ist da sehr undifferenziert oft auch in der medialen Berichterstattung gewesen. Und das bedauere ich sehr, aber ich muss es zur Kenntnis nehmen und damit halt arbeiten.
Und haben Sie den Eindruck, dass Ihren Kunden die Nachhaltigkeit noch genauso wichtig ist wie vor ein oder zwei Jahren? Wir stellen ja manchmal in der Gesellschaft so ein bisschen Rollback fest, in der Politik vielleicht sogar noch mehr von USA her kommend, dass man mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken vorsichtiger agiert. Nicht nur was die ökologische Nachhaltigkeit angeht, sondern auch auf die Mitarbeitenden bezogen, Stichwort Diversität. Also ist den Kunden das noch genauso wichtig nach Ihrem Eindruck?
Also Marktforschung, die wir sehen, zeigt, dass es eine Verschiebung in den Prioritäten gegeben hat.
Ja.
Da war der Umweltaspekt schon mal höher, als er in letzter Zeit ist. Ja. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Gleichzeitig sehen wir, dass ökologische Angebote, die wir machen, also Produkte mit der ökologischen Auslobung, dass die weiterhin bei den Kunden großen Anklang finden. Ist allerdings auch wichtig, dass die preislich weiterhin gut erschwinglich sind im Konzert mit den anderen Artikeln, die wir auch anbieten.
Mhm.
Und das ist einfach unsere Aufgabe als Händler, da zum einen Angebote zu schaffen, die eine Auswahl ermöglichen, aber auch in der Kommunikation deutlich machen, was erwirbst du denn, wenn du dich für diesen Artikel entscheidest, im Hinblick auch an Auswirkungen, die du auf die Umwelt damit hast, die eben auch weniger sein können.
Mhm.
Da sind wir schon wieder bei der Frage der Claims. Ja. Also das ist unsere Aufgabe, da versuchen wir mit umzugehen. Wir sehen, dass bei Kunden auch diese Artikel weiterhin sehr gut ankommen. Und deswegen sind wir da auch weiter dran, zumal wir auch glauben, dass das Thema Umwelt, also ökologische Nachhaltigkeit einfach ein Thema ist, das wird uns auf Jahre begleiten, einfach weil wir in eine Kreislaufwirtschaft einsteigen müssen, um eine Umwelt zu ermöglichen, die auch den künftigen Generationen ein Leben in Freiheit auf dieser Erde ermöglicht.
Und auf eine andere Dimension der Nachhaltigkeit geschaut, nämlich die Mitarbeitenden. Wir haben eben über die Zufriedenheitsbewertung der Kunden gesprochen, die sehr gut ist. Bei den Mitarbeitenden auf dem gleichen Niveau?
Im Hinblick auf Ökologie?
Nein, im Hinblick auf Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Denn es gibt sehr viel Transformation, über die wir jetzt hier gesprochen haben.
Ja.
Man könnte vielleicht auch die Vermutung haben, mancher Mitarbeitende fühlt sich ein bisschen überfordert, beklagt vielleicht auch Arbeitsverdichtung oder ähnliche Dinge. Also wie haben sich die Zufriedenheitswerte der Mitarbeiter entwickelt?
Also wir sind Anfang des Jahres 25 zum besten Arbeitgeber Deutschlands gewählt worden von den Menschen, die da gefragt wurden. Und das waren Menschen aus der Arbeitsgemeinschaft. Und zwar bester Arbeitgeber Deutschlands, nicht nur im Einzelhandel, sondern branchenübergreifend. Das war eine Auszeichnung, die uns sehr, sehr gefreut hat, weil sie zeigt, dass die Überlegungen, die wir diesbezüglich angestellt haben, offensichtlich gefruchtet haben. Und Herr Paul, was Sie jetzt angesprochen haben, ist nach unserer Überzeugung vor allem eine Frage, wie gelingt es mir, mit Veränderungen umzugehen? Ja? Weil wir natürlich je nachdem jetzt, was für ein Typ wir sind, ne? Wir haben gewisse Neigung. Es gibt Leute, die sind also sehr, 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 sehr gerne, haben permanente Veränderungen. Ja? Also die blühen darin auf. Es gibt aber auch Menschen, also ich würde sagen, das sind sehr, sehr abenteuerlustige Menschen. Es gibt aber auch Menschen, die sind sehr sicherheitsorientiert. Die bevorzugen vor allem Routinen. Also Dinge, wo die Abenteuerorientierten eher sagen würden, das würde ich nie machen wollen. Gibt es genauso Menschen, die sehr sicherheitsorientiert sind und sagen, dieses permanente Chaos, ich würde wahnsinnig werden. Ja, die gibt es also auch. Es braucht auf der einen Seite in Unternehmen eine sogenannte Umsetzungstreue. Das bedeutet also Prozesse, die auch verlässlich eingehalten werden, weil sich darum gehalten wird, damit Zusammenarbeit klappt. Und es gibt aber auch diesen Bereich der Innovationsfitness, wo wir schauen müssen, dass immer wieder neue Dinge ausprobiert werden, dass Prozesse optimiert werden, dass aber auch mal solche Prozessmusterwechsel gewagt werden. Ja, also mal so richtige Leaps machen. So, und die Herausforderung jetzt in so einem großen Unternehmen ist, dass man zwar beides braucht, aber insgesamt sich alles ja schon immer weiterentwickeln muss. Und jetzt bei den Menschen, die sicherheitsorientiert sind, das ist auch absolut, absolut nachvollziehbar.
Da weiß ich, wovon Sie reden.
Ja. dass die aber trotzdem sich auf Veränderung freuen.
Ja.
Ja.
Das muss man transportieren, diese Abenteuerlust, wie Sie eingangs sagten. Ne?
Genau, immer eine Frage der Dosierung.
Mhm.
Aber es ist also wichtig, dass also auch wenn Menschen sehr sicherheitsorientiert sind, dass in der Veränderung sie dieses Sicherheitsgefühl nicht verlieren. Und das gelingt natürlich dadurch, wenn wir starke Zukunftsbilder haben.
Mhm.
Weil wenn wir starke Zukunftsbilder haben, ist Veränderung eine Chance, diese Zukunftsbilder zu realisieren. Wenn ich keine starken Zukunftsbilder habe, dann ist eine Veränderung eine Bedrohung des Status quo und löst Unsicherheit aus. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in der Arbeitsgemeinschaft immer wieder darüber sprechen, wo wir eigentlich
hin. Wo wir hin. Mhm. Und Das ist von den Rahmenbedingungen her, glaube ich, schwieriger geworden als früher. Jetzt nicht nur konjunkturell mal gesehen, das schwankt ja ohnehin. Aber nehmen wir mal so diese geopolitischen Dinge, die um Deutschland herum sich ereignen. Ein bisschen pauschaler vielleicht gefragt, aber sie sind ja auch eben international vertreten. Das, was sich so im letzten halben, dreiviertel Jahr ereignet hat, eine sehr erratische Wirtschaftspolitik von den USA, Unsicherheit auch in Europa insgesamt. Wie wirkt sich das auf Ihr Geschäft aus?
Also da haben wir natürlich unterschiedliche Ebenen. Wenn ich mal auf das ganz praktische operative Geschäft schaue, wirkt sich das jetzt, was in den USA passiert, nicht sonderlich aus, weil wir zum einen in den USA nicht präsent sind und auch in den Lieferketten die USA jetzt keine große Rolle bei unserem Sortiment spielen. Gleichwohl haben wir natürlich Hersteller, die auch aus den USA kommen, ist klar, aber die haben die Lieferketten dann nicht über die USA laufen. Also insofern, da sind wir nicht sonderlich tangiert. Was wir allerdings natürlich schon wahrnehmen, ist die Auswirkung auf die Psyche der Menschen. Nicht zuletzt in Deutschland, also auch bei unseren Kundinnen und Kunden. So, und das bedeutet eine große Verunsicherung. Und da ist natürlich ein Unternehmen, welches gerade auch auf Verlässlichkeit baut, wie das bei dem Drogeriemarkt der Fall ist, natürlich schon ein gewisser Fels in der Brandung. Und wir können im Moment auch sehen, dass unsere Kundenfrequenzen, also die Anzahl an Menschen, die pro Tag in einem DM-Drogeriemarkt einkaufen, dass sich das weiterhin schön entwickelt. Und wir werten das auch als einen Ausdruck dafür, dass eben viele Menschen in diesen Zeiten vor allem auch sagen, ja, bei DM, da habe ich eine gewisse Entlastung, wenn ich da einkaufe, weil den kenne ich, da fühle ich mich emotional mit verbunden. So zum Deswegen kaufe ich da gerne.
Ich habe noch ein paar persönliche Fragen. Die erste wäre, Sie haben BWL studiert. Was hätte Sie alternativ gereizt? Oder gar nichts?
Nein, also gut, in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, war das Nummer eins, sonst hätte ich es nicht gemacht. Aber ich hatte zwei Dinge, die ich mir auch noch gut hätte vorstellen können. Pilot war etwas, was mich interessiert hat. Und das zweite wäre auch Medizin gewesen, gerade Genetik. Das hat mir in der Schule Spaß gemacht.
Kommen Sie jetzt ja über Ihr Sortiment, über die Sortimentserweiterung ein bisschen wieder in den Bereich. Berufliche Erfahrungen haben Sie in unterschiedlichen Handelsunternehmen gesammelt. War für Sie immer klar, dass Sie in das Familienunternehmen zurückkommen würden?
Nee, war überhaupt nicht klar. Ich hätte es mir am Anfang auch gar nicht zugetraut. Und ich war auch nicht nur im Handel tätig, sondern ich war vor allem dann in der Markenartikelindustrie tätig. Bei großen Markenartikelunternehmen, L'Oreal zunächst und dann GlaxoSmithKline. Damals hatten die noch eine Konsumgütersparte, die mittlerweile abgespalten worden ist. Aber damals hat es noch zu diesem Pharmaunternehmen dazugehört. Konzern muss man eigentlich sagen. Und da hat es mir auch großen Spaß gemacht. War da auch gut unterwegs und gute berufliche Entwicklung auch hingelegt. Ich habe unheimlich viel lernen können, unheimlich viel Erfahrung gesammelt. Aber dann kam der Zeitpunkt, wo ich vor der Frage stand, einen weiteren großen beruflichen Schritt zu gehen, in dem Unternehmen GlaxoSmithKline damals eine Auslandsverantwortung anzunehmen. Und das wäre in einem Land gewesen, das relativ weit weg gewesen wäre. Gleichzeitig gab es da Veränderungen im Management, die ich sehr kritisch gesehen habe. Und mir war es immer wichtig, dass ich das vertreten kann, also sozusagen als Persönlichkeit auch vertreten, als Mensch vertreten kann, vor mir selbst vertreten kann, was ich auch im Unternehmen vertreten muss. Da kamen bei mir damals Risse, muss ich sagen. Die hat mich auch beschäftigt, weil das war sozusagen so ein bisschen, da musste ich dann schon Farbe bekennen. Jetzt sagst du das nur oder lebst du das jetzt auch? Und ich hatte natürlich unmittelbare Wahrnehmung von dem Drogeriemarkt durch den häufigen Austausch mit meinem Vater, aber auch durch meine Tätigkeit im Aufsichtsrat von dem Drogeriemarkt. Und das war so das Zweite. Insofern habe ich natürlich immer abgeglichen, wie läuft es denn bei DM, wie werden da Entscheidungen getroffen und was habe ich in meinem unmittelbaren Konzern-Tätigkeitsfeld erlebt, also börsennotiertes Aktienunternehmen mit einem, Englisch damals, ne, mit auch großem Streubesitz und dadurch Analysten, die eine große Rolle gespielt haben. Und die ganze Art wieder entschieden wurde. Das war so das Zweite. Und das Dritte war, dass es halt eine Vakanz in der Geschäftsführung gab. Und ich damals angesprochen wurde von dem damaligen Vorsitzenden der Geschäftsführung, Erich Harsch, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann hat es alles gepasst. Und dann bin ich zu dem Drogeriemarkt gekommen.
Und würden Sie sagen, dass der größte Vorteil des Familienunternehmens ist, dass man je nach Rechtsform aber nicht unbedingt diesem Kapitalmarktdruck unterliegt? Gibt es andere Vorteile? Und was sind die größten Herausforderungen?
Also ich glaube, was Familienunternehmen auszeichnen kann, ist, dass sie wirklich langfristige Strategien verfolgen können. Und es kommt aus der Eigentümerstruktur. Jetzt mal bei klassischen Familienunternehmen ist es so, dass die Aktionäre oder die Gesellschafter sind in der Regel ja, dass die ein Interesse daran haben, dass das Unternehmen gut in die nächste Generation übergeben wird. Also das Unternehmen ist das primäre Interesse. Dem Unternehmen soll es gut gehen, weil damit etwas verbunden wird, was einfach eine große Bedeutung hat. Bei Unternehmen, wo Investoren drin sind, also keine Menschen, die sich jetzt sozusagen emotional mit dem Unternehmen aufgrund der Familiengeschichte oder warum auch immer verbunden fühlen, oder sogar börsennotierten Kapitalgesellschaften, ist es so, dass das Unternehmen ein sekundärer Nutzen ist. Weil der primäre Zweck ist die Optimierung des Portfolios, des Investmentportfolios, zu welchem auch Unternehmensbeteiligungen gehören. Und um das zu optimieren, werden Unternehmen eben erworben und wieder verkauft. Und dadurch ist natürlich das Durchhalten von langfristigen Strategien, wo es auch mal Durchstrecken geben kann, für die Aktionäre, die eben solche Beteiligungen dann halten, ganz anders in der Bewertung, wie wenn man sich mit diesem Unternehmen verbunden fühlt und sagen, ja, wir wollen dahin und jetzt wird es mal schwierig, jetzt müssen wir mal auch wirklich gucken, dass wir da entsprechend priorisieren, ist da ganz anders gegeben. Also das ist, glaube ich, die große Chance, die Familienunternehmen haben, ganz besonders auch wenn geschäftsführende Gesellschafter dann da sind, weil dann kriegt man sozusagen die Verbindung zwischen Gesellschaftern und Unternehmen unmittelbar hin. Weil die Herausforderung in einem Unternehmen ist ja, dass an einem Unternehmen zerren und zehren. Ja, also die Kunden hätten am liebsten so viel Ware wie möglich zu möglichst günstigen Preisen und dafür nichts bezahlen. Lieferanten würden gerne möglichst hohe Rechnungen stellen und dafür wenig Ware liefern. Es gibt auch Menschen, die im Unternehmen arbeiten, die würden gerne möglichst hohe Einkommen beziehen, aber möglichst autonom entscheiden, wann sie was tun. Auch schwierig. Und dann auf Seite der Gesellschafter, natürlich gibt es auch die Herausforderung, möglichst hohe Renditen und Ausschüttungen bei möglichst geringem Risiko. Und das bedeutet natürlich, keine neuen Dinge wagen, sondern immer das Bestehende nur. Also alle zerren am Unternehmen. Und wer kümmert sich eigentlich um Unternehmen, damit es dem Unternehmen gut geht? Das ist eigentlich Aufgabe der Geschäftsführung. So, und wenn es mir jetzt gelingt, dass Gesellschafter und Geschäftsführung in einer engen Verzahnung sind, vielleicht sogar eine Personalunion sein können, dann ist es natürlich eine super Aufstellung. Weil Gesellschafter natürlich schon durch das Einsetzen der Geschäftsführung und durch die Zustimmungsrechte, die sie haben, ganz maßgeblich den Rahmen gestalten, wie ein Unternehmen unterwegs sein kann. Und damit können Familienunternehmen, gut geführte Familienunternehmen mit einer engen Verbindung, idealerweise sogar geschäftsführende Gesellschafter, können potenziell unschlagbar sein. Aber es gibt auch die Schattenseiten und nach denen haben Sie ja auch gefragt. Und die Schattenseite ist natürlich, dass wenn die Qualität in der Führungsmannschaft nicht mehr da ist, weil in der Familie geboren zu werden und sozusagen die Unternehmensanteile abzukriegen, nicht synchron geht mit den Fähigkeiten.
Kompetenzen.
Ja, sozusagen wenn das anfängt auseinanderzuklaffen, dann kriegen Familienunternehmen echte Probleme. Weil es auch nicht das Korrektiv dann gibt, was es dann bei klassischen Nicht-Familienunternehmen geben würde. Und das wäre, dass dann halt einfach eingegriffen wird, weil dann unter Umständen einfach irrational entschieden wird. Und vielleicht auch noch die alten Verletzungen aus der Kindheit in den familiären Zusammenhängen ausgetragen werden auf einem ganz anderen Feld, weil sie nie aufgelöst wurden. Also diese Irrationalität, die es dann auch in Familienunternehmen geben kann, kann nicht das Problem werden. Und deswegen werden dann Familienunternehmen manchmal verkauft. Oder sie verschwinden vom.
Also es ist kein Automatismus, dass es gut läuft. Nein. Das nehmen wir mit. Zwei Fragen am Schluss. Erste, unsere Studierende stehen bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich künftig in der Praxis zu behaupten?
Ja, also ich auch aus eigener Erfahrung muss ich sagen, es braucht einfach Interesse. Ein warmes Interesse. Wirklich den Dingen auf den Grund gehen zu wollen, wirklich zu verstehen, warum ist etwas erfolgreich, nicht immer nur zu gucken, was läuft schief, das fällt einem sowieso auf, aber das ist die leichte Übung, sondern wirklich zu verstehen, was ist denn hier erfolgreich, warum gibt es denn das Unternehmen und trotz der ganzen Dysfunktionalitäten, warum bewährt sich es denn so gut? Also sozusagen
zu Blick auf die Chance-Seite.
Genau, wirklich zu verstehen, was ist denn das Erfolgsrezept dieses Unternehmens? Und vor allem dann auch wirklich einzusteigen. Also ist auch meine Erfahrung gewesen, wirklich, also die Ärmel hochzukrempeln und den Dingen auf den Grund gehen. Und es bedeutet auch wirklich dahin zu gehen, wo das Geschäft tatsächlich stattfindet. Also in einem Unternehmen wie dem Drogeriemarkt würde ich sagen, das eigentliche Geschäft findet an der Nahtstelle zum Kunden statt. Und das ist in den DM-Märkten. Also da auch mal ein Weilchen gearbeitet zu haben.
Wer da nicht war, kennt die Realität dann nicht, ne?
Ja, man tut sich schwer, die Dinge in den Auswirkungen zu beurteilen. Mm. Oder auch jetzt beim DM, ich habe auch schon in unseren Verteilzentren mitkommissioniert, um auch wirklich die Technologie da zu verstehen und sagen, ist es die richtige Technologie, die wir haben? Gerade im Hinblick auf neue Investitionen, die wir tätigen. Mm. Aber auch zu verstehen, wie ist es denn, wenn ich so eine Elektrohängebahn immer beschicke mit den einzelnen Pick-Einheiten, aber nie eine Kundenresonanz kriege? Ja, weil das war ein Ausgangstor. Das mache ich zu, wenn die Wechselbrücke voll ist und wenn ich es aufmache, steht niemand mit dem Blumenstrauß da und bedankt sich. Sondern sehe ich eine leere Wechselbrücke. Was bedeutet es dann tatsächlich für die Art der Zusammenarbeit? Wie kann es gelingen, dass auch dort Menschen sich nicht nur als Rädchen im Getriebe erleben, sondern auch die Gewissheit haben, dass sie den Unterschied machen können? Und dafür muss ich halt mal hingehen, muss mal mitmachen und das mir nicht nur intellektuell anschauen, sondern wirklich auch mal die Erfahrung suchen, die Empirie suchen. Das wäre mein Ratschlag.
Und die letzte Frage ist eigentlich gar keine Frage mehr, sondern bitte um eine Satzergänzung. Wir haben jetzt ganz viel über Wandel und Transformation gesprochen. Und wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie das ergänzen?
Also ein Satz, in dem Transformation vorkommt?
Als erster Begriff. Transformation ist.
Achso, Transformation ist jetzt.
Oder ich verstehe Transformation als.
Transformation ist meines Erachtens überbewertet, weil das Entscheidende ist der Aspekt der Erneuerung. Und der Aspekt der Erneuerung bedeutet, dass ich mir klar bin über meine Ziele, aber immer wieder erneuere die Art und Weise, wie ich diese Ziele erreichen möchte.
Ist Erneuerung keine Transformation?
Ich würde mal so sagen, Transformation ist nicht automatisch Erneuerung.
kann auch Rollback bedeuten, oder?
Na, also ich meine, wir können da gerne nochmal reingehen, ne? Weil es ist schon ein interessanter Aspekt. Wir haben in Deutschland viel über Transformation gesprochen.
Ja.
Und wo stehen wir heute? Wir haben eine gescheiterte Wirtschaftspolitik. Ich möchte da sehr, sehr, sehr unverblümt sein. Enorme Kollateralschäden in gewisser Weise. Das hätte nicht sein müssen. Warum ist das passiert? Wir hatten ein Zielbild und dann wurde sozusagen mit der Brechstange wurden die Rahmenbedingungen verändert. Und das führt natürlich zu Kollateralschäden. Wenn wir uns mal klar gemacht hätten und zu sagen, um was geht's uns denn wirklich? Was ist uns denn wichtig? Was ist uns wichtig in diesem Land? Und dann hätten wir uns gefragt, und wie machen wir das bisher? Und wenn wir das erneuern wollen, wie müssten wir das denn künftig machen? Dann hätten wir Veränderung, also Transformation nicht mit der Brechstange gemacht, sondern hätten wir es evolutiv gemacht und hätten den Raum geöffnet für Ideen, die überhaupt nicht auf den Tisch kommen konnten, weil so viele Dinge schon entschieden worden sind. Und deswegen würde ich sagen, dass der Begriff der Transformation, wenn man ihn dann anschaut, wie er ausgeübt wurde in Deutschland, sich nicht empfohlen hat als eine Vorgehensweise, die wir in der Zukunft auch weiterhin.
Also Transformation gab es, aber sie ist falsch angefasst worden.
Wenn wir über Erneuerung gesprochen haben, also es gibt ja diesen schönen Satz aus einem Roman eines italienischen Autors, der hat gesagt: Wenn wir wollen, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind, muss sich alles verändern. Das ist ein Paradoxon zunächst mal. Ne? Wenn wir wollen, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind, muss sich alles verändern. Das ist für mich aber genau der Schlüssel. Also, weil wir müssen unterscheiden zwischen dem, was soll denn so bleiben? Das sind unsere Ziele. Aber es muss sich alles verändern, bedeutet die Art und Weise,
der Weg, wie wir dahin kommen.
Den Weg, genau, der muss sich verändern. Und das müssen wir mal differenzieren. Und das ist viel zu wenig geschehen in der Diskussion, die wir auch in der Vergangenheit hatten, weil alle Transformation gebrüllt haben.
Da finde ich aber gut, dass wir heute über diese Form der Transformation gesprochen haben. Lieber Herr Werner, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften.
Ja.
Und er ging ja bei verschiedenen Themen hoch, ganz am Schluss, aber vor allen Dingen auch beim Thema Kunde. Und das ist, glaube ich, für Ihr Business mit das Wichtigste. Herzlichen Dank für den Erfahrungsaustausch. Alles Gute für Sie, geschäftlich und natürlich auch privat.
Ja, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihr Interesse und alles Gute.
Vielen Dank.